Ja, ich vermute mal, dass der Ewigkeitssonntag nicht gerade unser Lieblingssonntag ist im Kirchenjahr. Denn es geht um Sterben und es geht um unsere Verstorbenen. Warum klammern wir uns eigentlich so an unser Leben? Warum haben wir eigentlich Angst vorm Sterben? Paulus schreibt in Philipper 1, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Erstaunlich, ne? Sterben ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin auf der Erde bleibe. Schon eine erstaunliche Aussage, ne? Wer von uns könnte das so sagen wie Paulus? Er wäre echt lieber tot und er ist nicht depressiv. Also depressive Menschen wünschen sich auch den Tod. Aber das ist was anderes. Das ist wirklich was anderes. Paulus ist nicht depressiv und er sagt trotzdem, ich wünschte am liebsten, tot zu sein, denn dann wäre ich bei Christus. Er ist völlig sicher, dass das so ist. Und das erklärt auch den Mut, den er lebt. Denn er bringt sich ja oft in Gefahr um Christi willen. Er ist sicher, wenn ich sterbe, dann bin ich bei Christus. Können wir das auch so sagen? Ich kann das ehrlich gesagt nicht so richtig sagen. Ich lebe so gerne und habe noch so viel vor. Aber wenn ich davon ausgehe, dass Jesus mich erwartet und dass es wunderschön ist mit ihm, dann müsste ich ja weder Angst vorm Sterben haben, noch es besser finden, ein langes Leben zu haben. Aber wir reagieren ja oft mit Schock, wenn jemand lebensbedrohlich krank wird oder wenn wir von jemand hören, der früh gestorben ist. Das wünscht sich eigentlich keiner, früh zu sterben. Aber irgendwie hat das ja zu tun mit unserer Ewigkeitshoffnung oder der Ewigkeitshoffnung, die wir nicht so haben. Natürlich haben wir auch Angst vor großem Leiden, vor Schmerzen. Und dann ist die Trauer um Menschen, die wir verloren haben. Aber ich glaube, es ist irgendwie auch noch mehr. Wir beschäftigen uns wenig mit der Ewigkeit. Und vielleicht haben wir doch nicht so eine große Hoffnung. Ich bin immer sehr beeindruckt von den Menschen, wo ich erlebe, dass es anders ist. Ich hatte als Studentin, gab es einen alten Pastor, der hat meiner Freundin und mir, also wir haben uns mit, meine Freundin und ich, wir haben uns immer mit ihm getroffen, einmal in der Woche kurz vorm Examen, ein Jahr lang, und er hat uns abgefragt fürs Examen. Und er hatte immer so ein Strahlen auf dem Gesicht und stellte dann immer so Lakritz auf den Tisch, dass wir auch ein bisschen was so an Nervennahrung hatten. Und er war sehr traurig, dass seine Frau schon gestorben war. Und er freute sich eigentlich nur auf den Himmel. Und er freute sich auch, wenn die jungen Studentinnen kamen und sich von ihm abfragen ließen und wenn wir theologisch diskutieren konnten. Es war ganz schön. Aber er sagte dann immer, ich freue mich so auf den Tag, wenn ich dann bei Jesus bin. Und das sagte er mit einem Strahlen auf dem Gesicht. Und es war noch so, er war tatsächlich mal kurz tot gewesen, also ich glaube nach einem Herzinfarkt oder so, und hatte sich dann von oben gesehen. Es gibt ja so viele Berichte von Menschen, die mal kurz tot waren und reanimiert wurden. Und es gibt, ich habe jetzt diese Woche noch ein Buch gelesen, wo ganz viele solcher Berichte stehen. Und häufig ist es so, dass die Leute berichten, die zurückgekommen sind, ja, sie sind dann wie aus ihrem Körper raus und haben sich von oben gesehen und haben von oben gesehen, was die Ärzte jetzt an ihnen allen machen. Und es war sehr beruhigend, es war sehr schön, sie waren sehr leicht und es war, eigentlich wollten sie nicht wieder zurück. Und dann sind sie aber auf einmal wieder zurück gewesen und dann waren die Schmerzen wieder da. Und eigentlich wollten sie es nicht. Also ich habe es wirklich zig Zeugnisse gelesen in diesem Buch, was ich diese Woche mir nochmal vorgenommen habe. Und es haben alle, wollten nicht zurück. Und er hatte eben auch dieses Erlebnis gehabt und hat gesagt, ich freue mich so darauf. Und ich erinnere mich auch an einen Pastor hier in Aachen, der war eigentlich, also ja, der war noch nicht lange im Ruhestand. Toni Jansen, kennen vielleicht einige. Der war an St. Fronleichnam, also katholischer Priester, der hat dieses Aachener Sozialwerk für Aachener Christen gegründet, der war sehr, sehr engagiert und er bekam eine lebensbedrohliche Krankheit, hat seine Wohnung aufgelöst und ging ins Hospiz. Und eine meiner Bekannten hat ihn da öfter besucht und die sagt, er hatte ganz viel Besuch und er hat allen gesagt, ich bin so gespannt auf den Moment, wo er mich ruft, was dann ist. Und sie sagte, meine Bekannte, jeder, der da ist, also der erzählt das jedem und jeder geht getröstet von dann und hat vorher wahrscheinlich gedacht, boah, wie wird das, wenn ich so einen sterbenskranken Menschen da besuche und wie, oh Mann, wie schlimm und schrecklich und so. Und der hat dann allen erzählt, wie schön das sein wird und er freut sich so drauf. Das Lustige war, also sage ich es wirklich lustig, dass er nach Monaten immer noch nicht gestorben war. Und dass er aus dem Hospiz wieder entlassen wurde. Das Dumme war, dass er die Wohnung schon aufgelöst hatte. Er hat dann noch im Altenheim eine Zeit weitergelebt und ist inzwischen ist er bei Jesus. Aber es war wirklich so, also Hospiz dauert, ja so durchschnittlich sind Leute 3 Wochen da. Und bei manchen geht es ganz schnell. Und er hatte damit auch gerechnet, weil er war sterbenskrank. Naja, und dann hat er noch über ein Jahr gelebt. Aber er sagt auch, boah, ich freue mich so drauf. Ich bin so gespannt. Und irgendwie glaube ich, das sind die wenigsten. Es wäre ja mal eine Frage. Könnte jemand das genauso sagen wie dieser? Ich freue mich so drauf und bin gespannt. Gespannt, ja. Aber freue mich drauf, echt? Okay. Also immerhin 4, 5 Leute von uns. Wunderbar. Ja, ich habe gedacht, es täte uns gut, wenn wir uns wirklich damit etwas mehr beschäftigen, mit der Ewigkeit. Zum einen, dass wir wirklich im Wort Gottes in der Bibel schauen, was steht da eigentlich drin. Und zum anderen ist es ja auch unsere persönliche Beziehung zu Jesus. Ich glaube, je näher wir ihm sind, desto eher bekommen wir diese Gewissheit, dass es gut wird. Und desto eher ist es so, dass diese Worte aus der Bibel vom Kopf, wo wir sie ja vielleicht kennen, in unser Herz sinken und wir sie wirklich von Herzen wissen und gewiss sind, sagen, ja, es wird so sein. Ich freue mich drauf. Und jetzt mache ich es mal so, ich lese euch einige Textstellen vor und manche kommentiere ich etwas und andere lasse ich einfach wirken. Also jetzt kommt sehr viel Bibel. Welche Hoffnung gibt es für uns, die wir Jesus folgen und seine Jünger sind? Paulus schreibt Römer 8. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst? Verfolgung oder Hunger? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? In allem überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also, wenn wir mit Christus verbunden sind, dann kann uns nichts von der Liebe Gottes trennen. Auch der Tod nicht. Wir gehören zu ihm. Wir sind in seiner Hand. Eine weitere Geschichte aus einem Evangelium. Kreuzigung Jesu. Er gekreuzigt und neben ihm zwei Verbrecher. Er unschuldig, zwei Verbrecher, die irgendwas getan haben. Und dann ereignet sich Folgendes. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnten ihn. Bist du denn nicht der Christus? Dann rette dich selbst und auch uns. Der andere aber wies ihn zurecht und sagte, nicht einmal du fürchtest Gott? Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht Recht. Wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Aber dieser hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortete ihm, Amen, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch, wie schön. Eine Bekehrung auf dem Sterbebett. Im Augenblick des Sterbens, das reicht aus. Wobei, ich habe mich gefragt, war es eigentlich eine richtige Bekehrung? Der hat kein Lebensübergabegebet gesprochen. Der hat einfach nur gesagt, denk an mich. Und er hat seinen Widerstand gegen Gott aufgegeben. Er hat einfach gesagt, denk an mich, Jesus, wenn du in dein Reich kommst. Vergiss mich nicht. Und dann sagt Jesus, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Er nimmt ihn mit ins Paradies. Er wird heute mit ihm im Paradies sein. Wie schön. Apostelgeschichte 7. Stephanus. Stephanus, der erste Märtyrer, von dem wir lesen. Es gab vorher schon welche, aber von dem lesen wir. Er war vor den Hohen Rat gebracht worden, vor das oberste religiöse Gremium damals und hatte dort eine Rede gehalten, die seine Zuhörer, das war der Hohepriester und der Hohe Rat, sehr herausgefordert und gereizt hat. Er hat die ganze Heilsgeschichte erzählt und dann hat er ihnen gesagt, ihr habt die alle umgebracht, die euch etwas von der Liebe Gottes erzählen wollten und so weiter und so weiter. Und ja, Christus ist derjenige, gegen den ihr auch seid. Und dann heißt es, als sie das hörten, waren sie in ihrem Herzen aufs Äußerste über ihn empört und knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er rief, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu, stürmten auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Unser späterer Paulus, der war dabei. So steinigten sie Stephanus, er aber betete und rief, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann sank er in die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Nach diesen Worten starb er. Was für ein Zeugnis. Kurz vor seinem Sterben öffnet sich der Himmel vor ihm und er hat eine Vision vom Himmel. Und es nahm ihm die Angst vorm Sterben. Und das hat ihm die Kraft gegeben, während dieser brutalen Steinigung für seine Verfolger zu beten und ihnen zu vergeben. Und so ging er in den Tod. Ich denke gerade an einen Mann aus Indonesien, der hatte Drogenhandel betrieben und war dort im Gefängnis. Ich weiß jetzt nicht, Indonesien oder Singapur. und hat sich im Gefängnis, hat er Jesus kennengelernt und war dann wirklich ein Jünger Jesu, im Gefängnis, hat viele Menschen zu Jesus geführt und die ganze Welt hat um Begnadigung gebeten. Ich kenne auch einen, der ihn persönlich kannte und ihn mal besucht hat. Und er war lange im Gefängnis und dann wurde er aber doch noch erschossen. Und ich glaube, ich hatte es schon mal erzählt, oder wir hatten sogar denjenigen hier, genau, der das erlebt hatte, also der ihn besucht hatte und erzählt hatte. Und er hat, es waren mehrere, die erschossen werden sollten und die waren alle Christen geworden und die haben vorher für die alle gebetet, die sie dann erschießen wollten. Und dann kriegen die normalerweise Binden vor die Augen, damit sie nicht sehen, wann der Schuss kommt. Und die haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Und die haben ihn in die Augen geschaut, als sie geschossen haben. Und es war so ein gewaltiges Zeugnis für Jesus. Das hat die natürlich umgehauen. Also sie sind alle zu Tode gekommen. Aber sie haben so sehr gewusst, in dem Moment, wo der Schuss kommt und wir umfallen, sind wir bei Jesus. Und sie hatten diese Gewissheit. Was für ein Zeugnis für die Umgebung und für das ganze Gefängnis. So ähnlich wie Stephanus. Jetzt ein ganz anderer Schwerpunkt, 1. Korinther 3. Da geht es darum, was mal bleibt von unserem Leben. Da heißt es, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird aber jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet, doch so wie durchs Feuer hindurch. Ein anderer Schwerpunkt. Es gibt einen Tag des Gerichts, wir werden den alle erleben. Und hier geht es um unsere Werke. Waren unsere Werke in unserem Leben Holz, Stroh, Heu oder Silber und Gold? Das eine wird verbrennen und das andere wird bleiben. Aber wenn wir Christus gehören, werden wir, auch wenn unsere Werke verbrennen, wie durchs Feuer hindurch gerettet werden. Aber es ist schmerzhaft. Es ist schmerzhaft, durchs Feuer hindurch gerettet zu werden. Das ist übrigens die Stelle, wo in der katholischen Kirche vom sogenannten Fegefeuer geredet wird. Also das steht durchaus in der Bibel. Ich stelle mir das so vor, dass wenn wir Christus sehen, und das hören wir auch von Nahtoderlebnissen, dass auf einmal unser ganzes Leben so vor uns ist und wir sehen, wo wir ihn nicht geliebt haben, nicht mit ihm gegangen sind, wo wir nicht geliebt haben, wo es nur um uns ging und nicht um Gott und unsere Mitmenschen, was auch immer, und wo wir erschrecken werden. Und dieses Erschrecken wird wehtun. Ich glaube, auch die, die jetzt vom sogenannten Fegefeuer reden, meinen nicht, dass da wirklich um reales Feuer geht. Aber das ist auch wie Feuer, wenn ich auf einmal meine Schuld erkenne und innerlich wie verbrenne. Oh ja, oh, fürchterlich, es tut mir leid. Oh, was habe ich da gemacht? Oh, da habe ich, oh. Ja. Und ja, das steht hier. Ich glaube, es wird so ein Erkennen geben. Und ich glaube aber, dass es auch, dass es seine Liebe ist. Aber das tut auch weh, wenn wir merken, jemand, der uns so, so, so liebt, den haben wir so, so, so sehr verletzt, immer wieder. Und er wird uns da durchziehen, aber wir werden es erkennen. Und wir werden merken, wir brauchen seine Gnade. Ja, noch ein Abschnitt aus Johannes 5, der ist ein bisschen kompliziert. Ein Wort von Jesus. Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Also hier geht es darum, das ewige Leben beginnt jetzt. In dem Moment, wo wir uns ihm anvertrauen, wo wir zum Glauben kommen. Ab da beginnt das ewige Leben und der Tod ist dann einfach nur noch so ein Tor. Aber das ewige Leben beginnt jetzt. Worin besteht es? Aus einer neuen Lebensqualität. Aus dieser Beziehung zu ihm, seiner Vergebung, seinem Frieden, mit ihm leben zu können, Seite an Seite als seine Freunde. Jetzt geht es aber noch weiter und das scheint wie ein Widerspruch zu sein. Amen, Amen, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und alle, die sie hören, werden leben. Das ist also etwas, was jetzt nach unserem Tod geschieht. Denn wie der Vater das Leben in sich hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Also doch, Gericht. Wundert euch nicht darüber, die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, also jetzt wirklich alle Menschen, seine Stimme hören und herauskommen werden aus den Gräbern, alle Menschen. Die das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen und die das Böse getan haben, werden zum Gericht auferstehen. Hier hat es wieder eine also dieses mit den Werken. Gutes, Böses. Also es ist nicht egal. Es ist sehr geheimnisvoll. Auf der einen Seite der am Kreuz, der heute mit ihm im Paradies sein wird und es kann sein, er war ein Mörder. Er hat natürlich Böses getan und trotzdem ist er im Paradies und es gibt die Vergebung und das zieht uns durch das Gericht, aber trotzdem auch hier das Gute und das Böse. Von mir aus kann ich selbst nichts tun, ich richte, wie ich es vom Vater höre und mein Gericht ist gerecht, weil ich nicht meinen Willen suche, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Also Auferstehung für alle, nicht nur für die, die Jesus gehören. Urteil nach den Werken, gut oder böse. Es steht Verschiedenes im Text. Deutlich wird an all den Texten, dass wir eine Hoffnung haben und dass es einen danach gibt. Dass Jesus auf uns wartet und uns nichts von seiner Liebe trennen kann. Und das gilt auf alle Fälle für die, die Jesus gehören. Und doch ist unser Tun nicht egal, wir müssen Rechenschaft ablegen für unser Leben. Es entscheidet aber nicht über unsere Rettung, sondern eher über unseren Platz im Himmel. Und da gibt es tatsächlich verschiedene Wohnungen. Das sagt Jesus in Johannes 14. Euer Herz lasse sich nicht verwirren, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit ihr seid, wo ich bin. Verschiedene Wohnungen. Es gibt verschiedene Menschen, sehr prophetische, die in Visionen schon mal wie im Himmel waren. Da gibt es auch sehr viele Berichte darüber. Und die berichten, ja, es gibt verschiedene Vorhöfe, verschiedene Wohnungen, wie es hier steht. Und sie haben sich dann jeweils gewundert, wen sie wo angetroffen haben. Also irgendwelche christlichen Leiter waren nur im Vorhof. Und ganz arme Menschen, die überhaupt nicht wichtig waren auf dieser Welt, waren ganz nah. Ja, ich denke, da ist was dran. Gott sieht das Herz an und lässt sich nicht blenden von dem, was wir auf dieser Welt so darstellen oder darstellen wollen. Eine Frage, die ja viele von uns bewegt, ist: Was ist denn mit denen, die nicht Ja gesagt haben zu Gott in diesem Leben? Das ist eine Frage, die bewegt, die besonders bewegt, die eine Verwandtschaft haben, die nicht an Gott glaubt, die Freunde haben, die nicht an Gott glauben, die Nachbarn haben, Kollegen, das haben wir ja wahrscheinlich alle. Und das bewegt uns ja und das kann uns sehr umtreiben. Es kann uns sehr auch stressen. Müssten wir ihnen denn nicht in großer Dringlichkeit sie gar nicht in Ruhe lassen, ihnen von Jesus zu erzählen? Dürften wir eigentlich ruhig mit ihnen Zeit verbringen, ohne über Gott zu sprechen und sie zu bedrängen? Es kann einen wirklich unter Druck setzen. Ja, und es gibt die Texte, die von Verdammung reden und von Türen, die zu sind. Es gibt das Gleichnis vom Hochzeitsmahl, was Jesus erzählt als ein Gleichnis über sein Reich, wo er einlädt und die Leute haben alle eine Entschuldigung und sie kommt nicht. Und hinterher heißt es: Bindet ihnen Hände und Füße und werft sie hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein, denn viele sind gerufen und wenige sind auserwählt. Es geht hier vor allen Dingen um die Gleichgültigen. Ja, das ist schon schockierend. Und das steht auch in der Heiligen Schrift. Aber es gibt noch eine krassere Stelle und die betrifft auch uns. Am Schluss der Bergpredigt sagt Jesus: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und jetzt kommt's: Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten gewirkt? Also die waren echt charismatisch. Und Gott hat sie gebraucht. Dann werde ich ihnen antworten: Ich kenne euch nicht, weg von mir, ihr Gesetzlosen. Wow. Also das sind eigentlich Christen. Also haben wir dann überhaupt eine Chance? Hier wird offensichtlich deutlich, es geht auch nicht nur um unsere Taten, sondern es geht um unsere Beziehung, weil er sagt, ich kenne euch nicht. Es geht um unsere Beziehung zu ihm und die ist wichtig. Es gibt ein paar Texte, die mich trösten angesichts derer, die Jesus in diesem Leben noch nicht kennengelernt haben und nicht Ja zu ihm gesagt haben. Aus 1. Petrus 3, da heißt es: Jesus ist so zu neuem Leben erweckt, also nach seiner Auferstehung, nach seiner Kreuzigung. Und so ging er zu den Geistern in der unsichtbaren Welt, die sich zu Noahs Zeit gegen Gott aufgelehnt hatten und die jetzt bis zu ihrer endgültigen Verurteilung gefangen gehalten werden, und verkündete ihnen seinen Sieg. Damals in den Tagen Noahs hatte Gott in seiner Geduld mit dem Gericht gewartet, bis die Arche gebaut war. Doch als dann die Flut kam, wurden nur wenige, nicht mehr als 8 Personen in der Arche durch das Wasser hindurchgetragen und gerettet. Dieser Abschnitt ist im apostolischen Glaubensbekenntnis aufgenommen worden, folgendermaßen: Da heißt es, wir glauben an Jesus Christus und so weiter, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Am 3. Tage auferstanden von den Toten. Was hat Christus als erstes gemacht nach seiner Auferstehung? Er stieg hinunter in das Reich des Todes und hat den Verstorbenen, die dort waren, sein Evangelium verkündet, sodass sie noch eine Chance hatten, ihn kennenzulernen und Ja zu sagen. Das betrifft erstmal die aus dem Alten Testament, die Jesus ja nicht kennen konnten. Aber es gibt ja in der Ewigkeit keine Zeit mehr. Können wir uns nicht vorstellen? Ein Leben ohne Zeit geht gar nicht. Aber wenn es da keine Zeit mehr gibt, heißt das doch eigentlich, dass auch die, die danach gestorben sind, bis heute und darüber hinaus, gleichzeitig dann da sind und dieses Wort Jesu hören. Das ist meine Hoffnung, ich kann das nicht beweisen, aber ja, es wurde immerhin aufgenommen ins Glaubensbekenntnis, dass er hinabgestiegen in das Reich ist, in das Reich des Todes. Denn mir ist bewusst, dass ich glauben kann, ist ein Geschenk. Ich habe mir das nicht verdient. Schon, dass ich Sehnsucht hatte nach Gott, schon als Kind, war ein Geschenk. Es gab so viele, die hatten überhaupt keine Sehnsucht nach Gott. Wieso hatte ich sie? Wieso kann ich glauben? Und mein Nachbar nicht? Ich weiß es nicht. Okay, ich lasse jetzt noch etwas weg. Eine Frage bleibt vielleicht noch. Ich wollte 1. Korinther 15 noch mit euch bedenken, aber das wird jetzt zu lang. Es lohnt sich wirklich so, verschiedene Texte zu lesen. Das sind so viele. Sind wir denn sofort bei Jesus oder müssen wir ein paar Jahrtausende warten, bis Jesus wiederkommt? Paulus sagt ja, er hat Lust, bei Christus zu sein. Und Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also offensichtlich sofort. Dann gibt es aber auch andere Texte, wo es so heißt, ja, das ist erst, wenn Jesus wiederkommt. Dann warten diejenigen, die um die Jahrtausendwende, also oder auf, um die, kurz nach der Auferstehung Jesu gestorben sind, ja schon 2000 Jahre. Und wir würden dann vielleicht auch noch warten. Aber okay, die Ewigkeit kennt keine Zeit mehr. Also es ist alles zeitgleich, für uns schlecht vorstellbar. Aber wenn wir sterben, wird es sofort sein. Für die, die noch hier sind, wird es noch lange dauern. Ich schließe mit Offenbarung 21. Der Johannes schreibt, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich wie ein Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. Jesus, danke. Danke, dass du auf uns wartest, wenn wir sterben. Danke, dass unser Leben nicht vorbei ist, wenn wir unsere irdischen Augen zumachen. Ja, Herr, ich bin auch gespannt, wie es dann sein wird. Ich bin gespannt, wenn ich sehen darf, was ich jetzt glaube. Und ich bitte dich, dass diese Hoffnung und diese Gewissheit, dass du das in unser Herz pflanzt. Und dass wir Ja sagen zu dir. Und dass die erste Priorität in unserem Leben die Beziehung zu dir ist. Dass du einmal sagst, ja, ich kenne dich. Du bist meine Freundin, du bist mein Freund. Ich habe dich erlöst. Ich möchte gerne diejenigen einladen, die keine Gewissheit haben über die Auferstehung und das ewige Leben, und die vielleicht Jesus nicht kennen. Und dann könnt ihr keine Gewissheit haben. Und ich möchte einladen, Jesus kennenzulernen und Jesus sein Leben zu geben. Und ja, ich denke, wir feiern Abendmahl. Und während des Abendmahls bitte ich, dass ein paar von uns hier stehen, in dieser Gebetsbereich und warten auf die, die kommen und bereit sind zum Beten. Für diejenigen, die sagen, ich möchte gern, ich habe diese Gewissheit nicht, ich wünsche mir diese Gewissheit und ich möchte mit Jesus leben, damit das klar ist.